zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Ja, verehrte Damen und Herren, zunächst möchte ich mich auch bedanken bei Herrn Schuller und Herrn Höpfinger für die Gelegenheit, eigentlich mehr mit Ihnen zusammen nachzudenken über diesen Ersten Weltkrieg, der mir im Laufe der Zeit meiner Beschäftigung mit diesem Krieg eigentlich immer rätselhafter geworden ist. Und damit greife ich etwas auf, was vorhin schon mal Christopher Clark gesagt hat. Im Grunde genommen ist es meines Erachtens so, dass dieser Krieg, die Geschichtswissenschaft, der ich nun angehöre, langfristig in eine tiefe Krise gestürzt hat. Die Konsequenzen dieser Krise sind wir immer noch erst dabei, erst wirklich zu ziehen. Aber das kann Ihnen so nur als Hintergrund vielleicht einen Eindruck darüber geben, was eigentlich das Motiv für meine Fragen sind. Als ich angefragt wurde zu diesem Vortrag, waren es eigentlich drei Motive, die mir vor Augen standen. Das eine ist eben schon angeklungen. Was macht eigentlich diesen Ersten Weltkrieg immer rätselhafter, je länger man sich mit ihm beschäftigt? Die zweite Frage ist viel näher liegend und ich hoffe, Sie können sie nachvollziehen. Der Erste Weltkrieg hat gerade in Deutschland lange Zeit in der öffentlichen Erinnerung stark im Schatten des Zweiten Weltkriegs gestanden. Und wenn man sich etwas umschaut in anderen Ländern, dann sieht man, dass das durchaus anders ist als etwa in England oder in Frankreich, wo der große Krieg, wie er La Grande Guerre heißt, immer sozusagen die erste Stelle eingenommen hat. Sodass also die Frage sich mir stellte, warum in Deutschland so anders? Das kann man ganz deutlich belegen, etwa auch schon in der Vorbereitung auf dieses Jubiläum. In England, Frankreich, Belgien laufen seit Jahren große Ausstellungsprojekte. In Deutschland taten sich die Bundesregierung, aber auch die Länder zunächst mal sehr schwer. Und es gibt hier inzwischen eine ganze Reihe, eine sehr große Zahl sogar von Ausstellungsprojekten. Aber es dauerte länger, dass die Sache in Gang kam. Ich will vielleicht die Richtung meiner Antwort zu dieser Frage hier schon andeuten. Sie geht in die Richtung, dass ich meine, dass es in Deutschland sehr viel schwerer war, aus diesem Ersten Weltkrieg Lehren zu ziehen, die für die weitere Zeit sozusagen eine Leitschnur gegeben haben. Aber dazu vielleicht noch später. Mein dritter Punkt ist eigentlich ganz banal und mit dem setze ich ein, nämlich die Frage, was geht uns dieser Krieg heute eigentlich noch an? Warum sollen wir uns eigentlich überhaupt noch mit ihm beschäftigen? Nun gibt es viele Antworten auf diese Frage und diejenigen, die ich Ihnen hier geben werde, sind natürlich auch nur einige unter vielen anderen. Aber blickt man zurück auf die lange Geschichte der Analysen und Verarbeitung dieses Krieges, so sieht man, dass die Frage nach der Kriegsschuld doch sehr stark im Vordergrund gestanden hat. Und ich frage mich, ob diese Debatte nicht dabei ist, an ihr Ende zu kommen. Gerade die wunderbare Analyse, die Christopher Clark hier uns vorgelegt hat, deutet mir darauf hin. Ich komme gleich darauf nochmal zu sprechen. Diese sogenannte Kriegsschuldfrage beherrschte ja jahrzehntelang die öffentliche Diskussion, vor allem in Deutschland, wo man sich bis weit über den Zweiten Weltkrieg hinweg vehement gegen die einseitige Schuldzuschreibung an Deutschland und seine Verbündeten im Versailler Vertrag von 1919, diesem Paragraphen 231, zur Wehr setzte. Bis dann Fritz Fischer 1959 mit der spektakulären These auftrat, Deutschland falle tatsächlich die Hauptschuld zu. Eine These, die von den englischen, französischen Historikern schon vorher gut begründet dargelegt worden war, aber in Deutschland doch eher fast als Nestbeschmutzung verstanden worden ist. Und dementsprechend stark war auch der Widerstand, den Fritz Fischer erlebte. Gleichwohl, die These um 1960 formuliert, fiel auf relativ breite Zustimmung letzten Endes. Und ich glaube, das hängt mit der damaligen Befindlichkeit in Deutschland zusammen. Die deutsche Öffentlichkeit, denke ich, suchte um 1960 nach einer Wiederaufnahme in den Kreis der westlichen Nationen, nach einer Distanzierung vom Dritten Reich und wollte im Grunde genommen, es gab auf jeden Fall starke Kräfte, die diesen Sonderweg der Interpretation, die natürlich vor allem sich auf den Zweiten Weltkrieg und das Dritte Reich bezog, aber eben auch auf den Ersten Weltkrieg, wollte sich davon distanzieren. Es war also eine Art von Wiedereingliederung, ein neues Gespräch, was dadurch möglich wurde, und das hat sich sehr produktiv erwiesen. Der Erste Weltkrieg war in dieser Diskussion als Vorgeschichte, stand im Schatten des Zweiten Weltkriegs und ist dies dann eigentlich bis heute geblieben. Nun, Fritz Fischers These damals war ein ungeheurer Dammbruch, der also weit über die akademischen Diskussionen hinaus in die Öffentlichkeit hineingewirkt hat. Und er erlebte dann natürlich auch Widerspruch, also nicht nur von politischer Seite, sondern auch berechtigte Kritik, denn Fritz Fischer hatte in der Tat seine These ganz wesentlich an deutschen Verhältnissen, also die deutsche Situation, analysiert und hatte im Grunde genommen eine vergleichbare Analyse der französischen oder der englischen politischen Entscheidungsprozesse gar nicht vorgenommen. Insofern war das eine ganz berechtigte Kritik. Man muss das ergänzen, man muss das erweitern. Und ich sehe in gewisser Weise die Studie von Christopher Clark auch als einen Endpunkt in dieser Erweiterung. Ja, einfach unser Bild zu vergrößern, dass wir von dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs haben. Gleichwohl, gerade in ihrer Einseitigkeit, ihrer Konzentration auf die deutschen Verhältnisse erwies sich Fischers Kriegsschuldthese gleichwohl meines Erachtens als politisch erfolgreich. Warum? Sie bereitete nämlich den Boden für ein gemeinsames europäisches Verständnis dieses Krieges und damit für das gemeinsame Gedenken der europäischen Völker auch heute 100 Jahre danach. Gerade deshalb aber stelle ich hier einmal die Frage, vielleicht haben wir nachher Gelegenheit darüber zu sprechen, ob sich die Debatte um die Kriegsschuld nicht weitgehend erschöpft inzwischen. Denn nicht nur, dass es keine eindeutigen und einseitigen Antworten auf diese Frage mehr gibt, wie wir jetzt ja auch wieder gehört haben, denn wenn alle irgendwie beteiligt waren, gibt es eigentlich gar keinen klaren Schuldigen mehr. Zudem ist die Kriegsschuldfrage, wie wir ja gerade gehört haben, immer perspektivisch, immer unambivalent und akteurszentriert. Das ist ganz wichtig hervorzuheben, dass sie eben durchaus auch methodisch Weichen stellt, die nicht unproblematisch sind. Aber viel wichtiger scheint mir noch zu sein, dass sich eigentlich aus dieser Frage keine große Perspektive für die Zukunft Europas mehr stellt. Also nicht um den Blick auf die Schuldigen abzulenken, diese Debatte ist sehr wichtig und ich bin froh, dass sie so weit geführt worden ist, sondern um aufbauend auf dieser Debatte, aber dann auch weitergehend die Diskussion auf Fragen zu lenken, die mir heute wichtig erscheinen. Sozusagen verstehen Sie das also, was ich Ihnen vortrage, nicht als Gegenentwurf, sondern als sozusagen der Versuch, ein Stück weiterzugehen. Nun, wo liegen eigentlich diese weitergehenden Fragen? Fritz Fischer hat den Blick von der deutschen Außen- auf die Innenpolitik gelenkt. Ihm ging es in erster Linie darum, die wichtige Rolle industrieller und propagandistischer Interessenverbände im Kaiserreich, nicht erst bei der Kriegszieldebatte, die im August, September dann richtig aufblühte in Deutschland, sondern schon bei den Entscheidungen aufzudecken, die zum Krieg führten. Doch die Forschung drang bald auch darüber hinaus und richtete sich in den letzten Jahrzehnten immer stärker auf die Erfahrungsgeschichte des Krieges, das, was man in einem Buchtitel lautete, da der Krieg des kleinen Mannes, das war sozusagen ein früher Versuch, dort einen Durchbruch zu schaffen. Und seither bilden nicht mehr die ehemaligen Kriegsgegner, sondern eigentlich mehr die gesellschaftliche Lage, in der dieser Krieg möglich wurde und so verheerende Schäden anrichtete, das bildet den Hauptgegenstand unseres Interesses am Ersten Weltkrieg. Das Rätsel des Ersten Weltkriegs stellt sich deshalb heute meines Erachtens auf neue Weise. Im Zentrum unseres Interesses steht nicht mehr die Frage, wer den Krieg verschuldete, das sagte ich schon, sondern was ich nennen würde die Inkommensurabilität der Entscheidungen für den Krieg und dem, was dann aus diesen Entscheidungen folgte. Wie konnten, so fragen wir, die Entscheidungen zum Krieg solche enormen, völlig disproportionalen Folgen zeitigen? Handelt es sich doch angeblich um einen Krieg unter zivilisierten Völkern? Ferner, waren diese Folgen eigentlich damals absehbar? Und wenn ja, warum nahmen sie die Beteiligten in Kauf? Lohnte sich für sie dieser Krieg auch im Nachhinein noch? Wenn man sie aber verneint, dann stellt sich die Frage, was war eigentlich so neu an diesem Krieg? In der Tat, hier liegt meines Erachtens der eigentliche Kern unserer Beschäftigung mit dem Ersten Weltkrieg. Es ist die Art der Kriegsführung und die Wirkung, die sie auf die Menschen hatte, was uns beunruhigen muss. Dabei ist, so glaube ich, nicht die Grausamkeit des Krieges an sich das Problem. Sind die folgenden Kriege sicher, standen dem nicht nach. Das Problem scheint mir eher die Überraschung, die der Krieg brachte, die völlige Ahnungslosigkeit, mit der die Beteiligten in diesen Krieg zogen. Denn zweifellos erlebten sie, anders als spätere Generationen, eine Kriegführung, deren Art und vor allem deren Folgen sie sich bis dahin nicht einmal in ihren schlimmsten Träumen hatten vorstellen können. Selbst wenn man die apokalyptischen Vorstellungen in Rechnung stellt, die hier und da schon vor dem Krieg kursierten. Sie waren nie so konkret formuliert, dass die Kriegsteilnehmer ihre späteren Erfahrungen in ihnen hätten wiedererkennen können. Unsere heutige Erinnerung an den Ersten Weltkrieg und alles, was mit ihm zusammenhängt, auch die Kriegsschulddebatte übrigens, scheint mir so eigentlich ein großer Nachhall des großen Erschreckens zu sein, den er bei den Mitlebenden ausgelöst hat. Dieser Schrecken, so mein Eindruck, war in gewisser Weise größer als beim Zweiten Weltkrieg, wenn ich das recht sehe. Es ist sehr schwierig, diese beiden Kriege miteinander zu vergleichen. Aber wenn man mal sieht, mit welcher weit verbreiteten Skepsis und ja fast Depression viele Soldaten in den Zweiten Weltkrieg gezogen sind, da merkt man, dass schon sehr viel von der Erfahrung des Ersten Weltkriegs einfach dort mit eingeflossen ist. Und insofern unterschied sich diese Situation vom Ersten Weltkrieg erheblich. Wodurch wurde nun dieses große Erschrecken eigentlich ausgelöst? Ich will auf drei Faktoren Sie aufmerksam machen. Erstens gingen die Erwartungen an den Krieg und dann die Erfahrungen, die die Menschen mit ihm machten, extrem weit auseinander. Man muss sich klar machen, als letzter großer Krieg stand den Deutschen 1914 der deutsch-französische Krieg von 1870-71 vor Augen. Dahinter dann auch der Krieg von 1813, der aber sehr stark auch mythologisch gewissermaßen schon überformt war. Doch 1870 umfassten die deutschen und französischen Truppen zu Kriegsbeginn nur jeweils 300.000 bis 400.000 Soldaten. Auf deutscher Seite gab es 45.000 Gefallene und 90.000 Verwundete. Auf französischer Seite war die Zahl größer, 140.000 Gefallene und etwa ebenso viel Verwundete. Aber im Ersten Weltkrieg, da standen nun, wenn man alle beteiligten Nationen zusammennimmt, ungefähr 70 Millionen Soldaten im Feld. Am Ende zählte man etwa 10 Millionen Gefallene, knapp 20 Millionen Verwundete. 7 Millionen kamen auch noch auf andere Weise ums Leben. Der Krieg hatte also ganz andere Dimensionen als der von 1870. Das ist das Vielfache in vieler Hinsicht. Zudem war der Krieg von 1870 in Deutschland verklärt durch die anschließende Gründung des Deutschen Reichs. Die Soldaten glaubten 1914 wieder einen für Deutschland ebenso wichtigen Sieg zu erringen, dass es ein großer Krieg, ein Weltkrieg werden würde, wie man schon damals sagte. Das war durchaus vielen bewusst. Das spiegelte sich etwa in den utopischen Kriegsromanen, die etwa um 1900 eine gewisse Intensität annehmen. Romane, in denen fiktional der kommende Krieg durchgespielt wurde. Wenn man sich die durchliest, da ist schon öfters von einem Weltkrieg die Rede, was immer man damit gemeint haben mag. Und es wurden verschiedene Kriegsszenarien durchgespielt. Es gab in diesen Romanen schon durchaus auch Luftflotten und große Kanonen und dergleichen. Das heißt also, der Krieg von 1914 wurde durchaus erwartet, kann man sagen. Ja, vielleicht sogar, das ist natürlich sehr spekulativ, aber zum Teil im Zuge einer Art von self-fulfilling prophecy herbeigedacht, würde ich mal sagen. Also diese Möglichkeit stand so bereit, dass es, glaube ich, 1914, als das so nun aufschien, plötzlich so einen Wiedererkennungseffekt gab. Da stand sozusagen eine Kategorie schon bereit, in dem Sinne. Nun, aber trotzdem, der Krieg, der dann kam, war trotzdem vollkommen anders, als man erwartet hatte. Die Soldaten meinten damals ja auch noch vielfach den Sieg im Kampf Mann gegen Mann unter Einsatz persönlicher Tapferkeit erringen zu können. Was kam, war dagegen ein bislang ganz unbekannter industrieller Krieg, bei dem man den Feind kaum jemals sah, der bestimmt wurde von Großgeschossen mit grotesker Wirkung. Das kann man gar nicht mehr so beschreiben, weil es das eine ist das Faktische, das andere ist aber sozusagen, wie das wahrgenommen wurde von den Betroffenen. Auch von einsamen Toten zwischen den Fronten, zwischen den Schützengräben, an völlig unmenschlichen Verwundungen. Also das ganze Bild des Sterbens und des Leidens veränderte sich in einer Weise, wie man es vorher eigentlich nicht kannte. Da zählte bald auch nichts mehr von dem, worum man vorher geglaubt hatte, diesen Krieg führen zu sollen. Weder der, wie soll man sagen, zum Teil ja auch antrainierte Hass auf Russen und Engländer, noch der missionarische und doch so kleingläubige Glaube an die Überlegenheit der deutschen Kultur über die westliche Zivilisation. Weder die ersehnte Erfahrung der existenziellen Gefahr, die in Kreisen der Jugendbewegung immer wieder artikuliert worden ist, noch die neue Volksgemeinschaft, diese vorhin ja relativierte aber doch meines Erachtens durchaus bestehende Erfahrung einer Zusammengehörigkeit, die in den großen Städten in Berlin und durchaus eine Realität war. Das war nicht nur Propaganda, aber darüber können wir vielleicht nochmal diskutieren. Also diese Volksgemeinschaft, dieses Konzept, was dann später ja ausgeschlachtet worden ist von den Nationalsozialisten, hat im Grunde genommen so im August 1914 eigentlich so seine Geburtsstunde. Aber auch nicht die Hoffnung auf die sozialistische Revolution und die ersehnte Völkerverbrüderung, mit der Sozialisten in den Krieg ziehen mochten, auch das trug schnell nicht mehr. Schon wenige Tage nach dem Ausrücken der Truppen zerbrachen all diese Dinge. Ernst Jünger hielt den Augenblick des Erwachens in der Schilderung einer Episode fest, die hier für viele andere stehen kann. Die Idylle der Einquartierung in einem kleinen Dorf der Champagne wurde eines Tages Ende August 1914 vom Einschlag einer Granate unterbrochen, so schildert er das, deren Wirkung die Soldaten völlig unvorbereitet traf. Und ich zitiere ihn hier: Mit einem merkwürdig beklommenen Gefühl der Unwirklichkeit starrte ich auf eine blutüberströmte Gestalt mit lose am Körper herabhängenden und seltsam abgeknicktem Bein, die unaufhörlich ein heiseres Zuhilfe vorstieß. Was war das nur? Der Krieg hatte seine Krallen gezeigt und seine gemütliche Maske abgeworfen. Das war so rätselhaft, so unpersönlich. Kaum, dass man dabei an den Feind dachte, dieses geheimnisvolle, tückische Wesen irgendwo da hinten. Das völlig außerhalb der Erfahrung liegende Ereignis machte einen so starken Eindruck, dass es Mühe kostete, die Zusammenhänge zu begreifen. Es war wie eine gespenstische Erscheinung am hellen Mittag. Etwas später im Gespräch mit meinen Kameraden merkte ich, dass dieser Zwischenfall manchem die Kriegsbegeisterung sehr gedämpft hatte. Also das vielleicht eine Schilderung, und man kann hier ruhig seine Skepsis gegenüber Ernst Jünger vielleicht zurückstellen, der hier, glaube ich, sehr präzise schildert, was auch andere in der Zeit erfahren haben. Bedeutsam ist hier nicht der Vorgang als solcher, sondern das, worauf er den Blick lenkte, und das ist der zweite Faktor, auf den ich Ihre Aufmerksamkeit lenken will. Im Ersten Weltkrieg waren die Erfahrungen des modernen, industriell geführten Krieges noch neu. Die seelische Erschütterung der Menschen daher grundsätzlicher. In diesem Krieg zerbrachen nicht nur die Körper der Menschen, sondern auch ihre Seelen und durchaus auch ihr Verstand. Dies war in erster Linie Folge einer Kriegführung, die die Soldaten nicht nur bislang unbekannten, sondern auch extremen und vor allem extrem widersprüchlichen Eindrücken aussetzte. Etwa dem extremen Gegensatz von wochenlangen Aufenthalten in regenüberfluteten Schützengräben und dann wieder der Idylle friedlicher Einquartierungen, wo bürgerliche Offiziere etwa am Klavier Schubert-Sonaten spielten und ihre Kameraden bei einem Glas Likör ängstlich beäugt vor den feindlichen Gastgebern ihren romantischen Gedanken nachhingen. Von Naturereignissen, von überwältigender Schönheit, viele von diesen Berichten sind einfach voll von Naturschilderungen. Das ist nichts Neues im Ersten Weltkrieg. Es gehört zu den Kriegserlebnissen auch früherer Kriege ganz doll dazu. Also Naturerlebnissen von überwältigender Schönheit einerseits und dann diesen apokalyptisch zerstörten Landschaften andererseits, wie sie erst der Dauerbeschuss großer Geschosse im Ersten Weltkrieg produzierte. Ein weiterer Gegensatz von brüllenden Schlachten bei Tag, die das Trommelfell zum Platzen brachten, und dann der Totenstille nächtlicher Wachen, von denen Jünger sagte, sie sei oft schlimmer gewesen als das Kampfgeschehen selbst. Eine Chance zum Überleben hatte man in den Schützengräben Belgiens und Nordfrankreichs nur, wenn man die Geräusche der verschiedenartigen Geschosse auseinanderhalten konnte. Daraus entstand in den Schilderungen eine eigentümlich lyrische Beschreibung, Semantik charakteristischer Laute. Und ich will Ihnen dafür nur ein Beispiel einmal geben. Das wirkt ganz eigentümlich, weil es wie eine Art von merkwürdiger Poesie ist, die aber, wenn man es mal durchschaut, was dahinter steht, sehr präzise ist. Aus dem Roman von Erich Maria Remarque, Im Westen nichts Neues, ein kurzer Absatz. Das Gewitter der Geschütze verstärkt sich zu einem einzigen dumpfen Dröhnen und zerfällt dann wieder in Gruppeneinschläge. Die trockenen Salven der Maschinengewehre knarren. Über uns ist die Luft gefüllt von unsichtbarem Jagen, Heulen, Pfeifen und Zischen. Es sind kleinere Geschosse. Dazwischen orgeln aber auch die großen Kohlenkästen, die ganz schweren Brocken durch die Nacht und landen weit hinter uns. Sie haben einen rührenden, heiseren, entfernten Ruf, wie Hirsche in der Brunft, und ziehen hoch über dem Geheul und Gepfeife der kleinen Geschosse ihre Bahn. Das ist sehr wichtig, das zu wissen, weil man konnte diese Geschosse nicht mit dem Auge verfolgen, sondern man war es aufs Gehör angewiesen. Man wusste auch nicht, von woher sie kamen. Die konnten von hinten und vorn kommen. Und das Friendly Fire war manchmal gefährlicher als der Feindbeschuss. Unter der oft extremen Anspannung der Sinne litt die seelische Gesundheit der Soldaten fast noch mehr als unter den physischen Belastungen. Anhaltende Dauermüdigkeit etwa bildete nachts bei der Wache eine oft tödliche Gefahr. Sie wechselte dann aber mit Phasen überheller Wachheit ab, wenn der Kampf begann und wenn etwa bei einem Angriff die Richtung und Art der tödlichen Geschosse nur noch eben über das Gehör geortet nicht mehr gesehen werden konnte. Auch in der Heimat übrigens hatte schon in den ersten Kriegstagen, wie Stefan Zweig in seinem Tagebuch festhielt, eine abgrundtiefe Müdigkeit die Menschen ergriffen. Nachts konnten sie aus Sorge um das Schicksal der ins Feld gezogenen Männer nicht schlafen. Tagsüber verdämmerten sie die Stunden in Erwartung großer Ereignisse. Dieses Motiv der Müdigkeit zieht sich bei Stefan Zweig durch die ganzen Tagebücher hindurch. Er reagiert auf die Anspannung oft mit einer Art von Müdigkeit, wo er dann auch schreibt, ich möchte nur noch ein halbes Jahr schlafen. Oder wenn eine ganz schlimme Nachricht kommt, dass er dann praktisch nur noch mit Müdigkeit sich wehren kann. Es ist ein Spotlight, es wäre interessant, wie weit das ein typisches Phänomen war. Zur extremen Anspannung der Sinne an der Front trug auch der ohrenbetäubende Lärm der großen Geschütze bei, etwa der dicken Bertha, die den Stolz der deutschen Militärführung bildete. Dieser Lärm zerrüttete die Nerven und führte massenhaft zu bleibenden Schäden. Wie groß dieser Lärm war, ist sehr schwer zu imaginieren. Es ist nur bis heute in Kriegsfilmen, von denen es ja viele gibt, gar nicht möglich, das zu reproduzieren, weil es weit über der Schwelle dessen liegt, was überhaupt dem menschlichen Ohr zuzumuten wären. Es würden also massive Schäden im Kinosaal auftreten, wenn man das so reproduzieren würde. Lange Zeit konnte man das nicht, heute könnte man das, aber es gehört zu den Dingen, die wir in dieser Weise einfach nicht kennen, ja, weil sie eben nicht reproduzierbar sind. Nun, diese Zerrüttung der Nerven, das waren bleibende Schäden. Die Zahl der durch sie psychisch Zerrütteten, der als Kriegsschüttler und Zitterer mehr diffamierten als medizinisch diagnostizierten Kriegsopfer, ging bald in die Hunderttausende. Es gibt hier eine riesige Dunkelziffer, aber nach einer Schätzung geht das in Deutschland weit über 600.000 hinaus. Also eine riesige Zahl von Menschen, die in dieser Weise psychisch geschädigt waren. Nicht erschossen, sondern nervlich zermürbt zu werden, galt zudem der militärischen Führung als unehrenhafte Form der Verwundung. Die Ängste, die solche Gefährdungen bei den Betroffenen auslösten, die Unbeherrschbarkeit der Gliedmaßen, die sie hervorriefen, nährte den Verdacht unmännlicher Schwäche und verräterischer Neigung zur Drückebergerei vor dem Kriegsdienst. Und in der Tat nahm der Kampf zwischen Täuschung und Unterdrückung in der Armee bald extreme Formen an, nicht nur in Deutschland, aber darauf beziehe ich mich hier zunächst einmal als Beispiel. Unerfahren in der Diagnose und hilflos in der Therapie fingen die Militärärzte die Betroffenen meist in frontnahen Lazaretten auf. Die Behandlung mit Elektroschocks verfolgte hier in der Regel das martialische Ziel, sie müsse für die Patienten jedenfalls abschreckender sein als der Einsatz an der Front. Und dorthin wurden die Nervenkranken dann auch meist wieder geschickt, um einen ehrenhaften Tod zu sterben. Kaum wiederzugeben ist schließlich der Anblick der unmenschlich gebrochenen, zerschossenen und halb verwesten Körper, mit denen die Soldaten auf dem Schlachtfeld oft in engstem Kontakt leben mussten. Kaum etwas anderes, glaube ich, erschütterte mehr das Menschenbild der Soldaten, ihren Glauben und ihre Zuversicht. Der Sinn des menschlichen Lebens, wie viel mehr dann auch des gegenwärtigen und jedweden Krieges überhaupt, wurde davon nachhaltig in Frage gestellt. Auch das, denke ich, gilt es zu bedenken, wenn wir uns heute an den Ausbruch des Ersten Weltkriegs erinnern. Und schließlich ein dritter Faktor, den ich noch erwähnen will. Er liegt in der eigentümlichen Orientierungslosigkeit, die der Krieg bei den Beteiligten hervorrief. Man kann das gut an den wechselnden Zeithorizonten verdeutlichen. Zu Beginn des Krieges klaffte der Zeithorizont im öffentlichen Diskurs auffallend weit auseinander. Einerseits dachte man und sprach in Zeitdimensionen von Jahrhunderten, wenn nicht gar in Extremfällen sogar Jahrtausenden. Man sprach von einer Menschheitsdämmerung und einem Zeitenherbst, einem Aufstieg der germanischen Rasse, vergleichbar nur dem Aufstieg des Römischen Reichs. Auf der Linken sprach man vom Anbruch des sozialistischen Zukunftsstaats, der großen sozialistischen Revolution und so weiter. Andererseits aber sollte der Krieg, der all dies bringen sollte, doch nur wenige Monate dauern. An Weihnachten sei man wieder zu Hause, sagte man, oder man treffe sich dann im besetzten Paris. Im Winter 1914-15 stellte sich dies dann schnell als Illusion heraus. An die Stelle des schnellen, glücklichen Endes trat nun zunehmend eine eigentümlich zeitlose Form des Abwartens. Viele Soldaten richteten sich in der Existenz des Kriegers ein, der sein Leben am Rand des Todes und am Rande der Bürgerlichkeit von Tag zu Tag fristete. Ernst Jünger hat versucht, diesen Typus zu schildern. Es ist auch diese Figur des Kriegers, eine sehr deutsche Form des Soldaten, die oft mit dem französischen Zivilsoldaten eigentlich verglichen und kontrastiert worden ist. Aber es ist ein Leben, was gewissermaßen nicht als sich begreift, als eine Übergangszeit, sondern die sich eingerichtet hat in dieser Existenz und da bleibt. Der Krieg konnte für diese Soldaten noch Jahre dauern, vielleicht sogar in eine ganze Epoche jahrzehntelanger kriegerischer Auseinandersetzung münden. Auch das findet man durchaus noch im Krieg und auch nach dem Krieg. Vielleicht aber konnte er auch schon binnen weniger Tage oder gar Stunden enden, wenn nämlich eine Seite nicht mehr würde durchhalten können. Da kam es dann unter Umständen, so die Vorstellung, auf die letzte Viertelstunde an, die eine Seite durchhalten würde, also dieses extreme Anspannung des Durchhaltewillens. Was Krieg sei, stellte sich aus solcher Perspektive, damit will ich das zusammenfassen, eigentlich ganz neu dar. Nicht mehr ging es um die Verfolgung langfristiger Ziele unter Einsatz kalkulierter Mittel. Dagegen erlebten Kategorien wie Wille und Entscheidung, wie Zufall und Schicksal eine ganz neue Bedeutung. Sie entschieden über Sein und Nichtsein, über Zukunft und Existenz. Im Maß, in dem Erfolg im Krieg nicht mehr als Folge richtiger Planung erschien, entschied Irrtum umgekehrt über alle Existenz überhaupt. Man muss diese Radikalisierung der Sinnkategorien, denke ich, mal wirklich bedenken, wenn wir über den Ersten Weltkrieg sprechen. Den Ausbruch des Krieges als Produkt des Zufalls zu bezeichnen, wie es ja vorhin gerade noch mal wieder angeklungen ist, glaube ich, muss nach dem Ersten Weltkrieg eigentlich als eine zynische Form der Rede beschrieben werden. Denn was ist der Zufall hier geworden? Wir kennen das vielleicht in der Debatte um die Kernkraftwerke, um Tschernobyl. Wenn man ein Restrisiko von 5% oder von 2% einkalkuliert, dann ist das eben unter Umständen auch noch zu hoch. Also ich will damit nur an einem Beispiel, was uns vertrauter ist, vielleicht zeigen, Zufall hat eine andere Bedeutung, je nachdem, worum es geht. Wenn es in dieser Weise die Existenz von Menschen, von Gesellschaften und so weiter auslöscht, dann kann man nicht so mehr damit rechnen, wie wenn das Risiko kleiner ist. Also der Erste Weltkrieg, würde ich sagen, war kein Zufall. Er war eher eine Art von Katastrophe, und zwar eine unbedingt zu vermeidende Katastrophe. Was ist damit gemeint? Dieser Begriff der Urkatastrophe ist ja in aller Munde. Katastrophen scheinen über die Menschen hereinzubrechen wie Naturereignisse, wie Vulkanausbrüche, Tsunamis oder was auch immer. Das ist der Erste Weltkrieg nicht gewesen. Er war vermeidbar. Mit dem Begriff der Katastrophe bezeichnet man allerdings seit alters, vor allem in der religiösen Tradition, auch eine Kehrtwende, eine Neuausrichtung des Denkens der Menschen. Das, denke ich, trifft den Fall des Ersten Weltkriegs schon eher. Denn dieser steht in keiner Tradition. Er lässt sich nicht als Schwelle zu einer höheren Stufe der Entwicklung, etwa im traditionellen Sinne fortschrittsorientierter Geschichtsphilosophien, deuten. Er war weit mehr als eine Epochenschwelle oder eine historische Zäsur. Eher, was ich eine Art von Geschichtsbruch nennen möchte. Mit dem Wort Geschichtsbruch will ich nicht auf die Tiefe des Einschnitts, die Höhe der Verluste und Schäden, auf die Nachhaltigkeit des gesellschaftlichen Umbaus hinaus. Es geht mir vielmehr um den Umbruch des Denkens und die damit verbundene Uneinholbarkeit dieses Krieges in unser heutiges Geschichtsbild. Das klingt jetzt zunächst einmal sehr abstrakt und ich will es vielleicht an einem Beispiel verdeutlichen, einer zeitgenössischen Erfahrung. Rückblickend auf sein Leben schrieb Stefan Zweig 1942 im Vorwort zu seiner autobiografischen Skizze »Die Welt von gestern«: Wir haben den Katalog aller nur denkbaren Katastrophen durchackert, von einem zum anderen Ende, und sind noch immer nicht beim letzten Blatt. Das Leben, so fährt er fort, sei für ihn seit dem letzten Krieg nichts anderes mehr als eine Aneinanderreihung von Fragmenten gewesen. So als habe er nicht bloß eine, sondern mehrere, völlig voneinander verschiedene Existenzen gelebt. Die Jungen, denen er seine Erlebnisse aus der Zeit vor 1914 erzähle, wiesen sie mittlerweile als unvorstellbar zurück, statt sie als ihre eigene Vergangenheit anzunehmen. Und er schreibt dann: Und ein geheimer Instinkt in mir gibt ihnen Recht. Zwischen unserem Heute, unserem Gestern und Vorgestern sind alle Brücken abgebrochen. Die Welt, in der ich aufgewachsen bin, und die von heute und die zwischen beiden sondern sich immer mehr für mein Gefühl zu völlig verschiedenen Welten. Man kann das verfolgen, weil ich bleibe bei diesem Beispiel noch einen Moment, im Tagebuch von Stefan Zweig, wie er diese Katastrophe eigentlich erlebt hat. Und dazu muss man wissen, dass er eigentlich Tagebücher zu schreiben, er war ja Journalist, und das war für ihn immer so eine Art von Seismograph, um hinter dem Tagesgeschehen so die großen, nicht leicht zu erkennenden Veränderungen zu wahrzunehmen. Und dann gab er ganz merkwürdig, gerade in dem Moment, als der Krieg nach unendlichen Verzögerungen dann doch noch endete, da bricht das Tagebuch am 13. November 1918 mit folgendem Eintrag ab. Der Waffenstillstand abgeschlossen, Viktor Adler gestorben, der Kaiser Karl demissioniert. Früher wäre man Kopf gestanden, jetzt ist man nur müde. Wieder dieses Motiv der Müdigkeit. Es war schon so viel vorher und es kommt noch so viel nach. Man kann einfach nicht mehr. Und wenigstens ich verbrauche die Hälfte meiner geistigen Kraft in den grauenhaften Visionen dieser kommenden Umstürze, wo der Hass der Klassen, der Stände riesengroß diese Welt erfüllen wird. Sie sehen, für Stefan Zweig war im Winter 1918 eigentlich die Geschichte stehen geblieben. Die Zeit verlief nicht mehr aus einer vertrauten Vergangenheit in eine absehbare Zukunft hinein. Ihre Zukunft war aufgebrochen. Von der Zukunft erwartete er eigentlich nur noch unabsehbare Katastrophen. Die Welt, aus der er kam, hatte aufgehört zu existieren. Und dies eben nicht nur im Sinne des Vergangenseins, sondern als habe es diese Welt nie gegeben. Und damit will ich nun auf ein Problem, was ich am Anfang mal angesprochen habe, zurückkommen, nämlich die Schwierigkeit, solche Geschichtsbrüche zu beschreiben, die Schwierigkeit, die sich dem Historiker dabei stellen. Es ist nämlich nicht einfach, diese Situation sozusagen historiografisch einzuholen. Woran das liegt, dazu meine These: Es haben sich in diesem Krieg so stark die Grundlagen unserer Wahrnehmung, unseres Wissens verschoben, dass wir sozusagen nicht mehr die alten Parameter verstehen, mit denen die Welt vor dem Krieg wahrgenommen worden ist. Diese Verschiebung der Wissenssysteme, das hängt also sozusagen mit dem, die haben durch den Krieg ihre Evidenz verloren. Ich will das an zwei Beispielen Ihnen vielleicht kurz erläutern. Das eine ist diese Grundkategorie der Geisteswissenschaften im 19. Jahrhundert, die Kategorie des Geistes. Die große metaphysische Kategorie der Geschichtsschreibung, die sozusagen über das disparate Weltgeschehen hinweg einen Zusammenhang herstellen konnte. Und nun ein Zeugnis von Franz Rosenzweig, jenem jüdischen Philosophen, der als Schüler von Friedrich Meinecke, dem Historiker, schon damals berühmten Historiker in Berlin, seine Dissertation 1912 zum Thema Hegel und der Staat abschloss. Das war gewissermaßen vollkommen sozusagen eher auf der Linie dieser Philosophie, dieser Geschichtsphilosophie des 19. Jahrhunderts. Er konnte diese Arbeit dann nicht publizieren, er konnte sie dann allerdings nach dem Krieg 1919 publizieren. Mittlerweile aber hatte diese Arbeit für ihn jeden Wert verloren, weil nämlich die für ihn wie für Hegel vor dem Krieg noch zentrale Kategorie des Geistes jetzt eigentlich nichts mehr galt. Und ich will Ihnen das hier kurz vorlesen aus dem Vorwort zu dieser ersten Auflage. Da schreibt Franz Rosenzweig: Dies Buch wäre heute nimmermehr entstanden. Ich weiß nicht, wo man heute noch den Mut hernehmen soll, deutsche Geschichte zu schreiben. Damals, als das Buch entstand, war Hoffnung, dass die innere wie äußere, atemversetzende Engigkeit des Bismarckschen Staats sich ausweiten werde zu einem freie Weltluft atmenden Geist. Sie sehen diese Utopie, ein Deutschland, was über diese engen Grenzen des Bismarckreichs hinausweist und eine Art von großer Expansion. Ja? Das Buch sollte, soweit ein Buch das kann, an seinem kleinen Teil darauf vorbereiten. Der harte und beschränkte Hegelsche Staatsgedanke, der mehr und mehr zum Herrschenden des verflossenen Jahrhunderts geworden war und aus dem am 18. Januar 71 wie ein Blitz aus dem Gewölk die weltgeschichtliche Tat, nämlich die Gründung des Deutschen Reiches, sprang. Er sollte hier in seinem Werden durch das Leben seines Denkers hindurch gleichsam unter dem Auge des Lesers sich selber zersetzen, um so den Ausblick zu eröffnen auf eine nach innen wie außen geräumigere deutsche Zukunft. Es ist anders gekommen. Ein Trümmerfeld bezeichnet den Ort, wo vormals das Reich stand. Sie sehen also hier, man konnte dieser Kategorie nicht mehr vertrauen. Alle Prognosen, die sich sozusagen geschichtsphilosophisch auf diese Kategorie des Geistes bezogen hatten, waren Makulatur. Und so, das ist nur ein Beispiel, wie viele von den Begriffen der Zeit, der Philosophie, der Vorkriegszeit plötzlich unglaubwürdig geworden waren. Sie verstehen das vielleicht, was dann sozusagen, dann setzte langsam sozusagen die Wende ein, eine andere Geist, eine Sozialwissenschaft zum Beispiel an die Stelle der Geisteswissenschaften zu setzen. Das zweite Beispiel will ich jetzt hier nochmal gerade, weil es auch an den Vortrag von Herrn Holzim anknüpft, nämlich wie die Theologie darauf reagierte. Im 19. Jahrhundert war sie ja davon überzeugt, und das gilt für die katholische, denke ich, ähnlich wie die protestantische oder auf jeden Fall für die protestantische, dass Gott die Welt unmittelbar nach seinen Plänen lenke. Auch die deutsche Niederlage im Ersten Weltkrieg hätte diese Überzeugung noch nicht grundsätzlich erschüttern müssen, da Gott ja die Deutschen auch hätte bestrafen können wollen, so wie das ja vorhin demonstriert worden ist. Aber das Ausmaß der Katastrophe stand in keinem denkbar vernünftigen Verhältnis mehr zu diesem Gott unterstellten Willen. Sie legte vielmehr die theologisch gesprochen Abwesenheit Gottes nahe, und so konnte der Geschichtsverlauf nicht mehr als Demonstration göttlichen Handelns in Anspruch genommen werden. Eine ganze theologische Tradition brach zusammen, die man mit theologischem Liberalismus vielleicht bezeichnen kann. Nun, an deren Stelle trat dann in der Tat mit der dialektischen Theologie in den 20er Jahren ein vollkommener Umbau, wo plötzlich nicht mehr Gottes Handeln in der Geschichte nachvollzogen wurde, sondern wo es viel stärker als Gottes Präsenz in der Welt im Augenblick gewissermaßen quer zum Verlauf der Geschichte gesucht wurde. Lassen Sie mich aber gerade nochmal auf das Beispiel zurückkommen, was Herr Holzim gebracht hat mit der Schrift von Scheler, der Genius des Krieges. Diese im Herbst 1914, die ist nämlich ein wirklich ein vertracktes Problem. Es ist ein unauflösbares Skandalon, wie wir mit dieser Schrift eigentlich bis heute umgehen. Denn Scheler argumentierte hier, dass ein Krieg, um große Ideen zu führen, die die geistige Existenz eines Volkes berührten, das sei nicht nur legitim, sondern sogar ganz unvermeidlich. Nicht das Völkerrecht entscheide über die Gerechtigkeit eines solchen Krieges, sondern der Ausgang des Krieges sei eine Art von Gottesgericht. Und für ihn war es ganz klar natürlich zu dieser Zeit, dass die Überlegenheit der deutschen Kultur diese deutsche Mission dann auch zum deutschen Sieg führen würde. Nun, die Frage stellt sich theologisch, wenn man das mal theologisch durchdenkt, im Nachhinein wirkte sie natürlich sozusagen fast lächerlich, ja, eine solche Position zu vertreten. Aber wenn man sich fragt, war sie eigentlich von Anfang an lächerlich oder war sie erst aufgrund der Erfahrung des Krieges lächerlich? Dann kommt man in eine sehr schwierige theologische Debatte, weil nämlich die Frage entsteht, ob historische Erfahrung eigentlich unsere sozusagen die Grundlagen unseres theologischen oder wissenschaftlichen Denkens überhaupt verändern dürfen. Ja, sind wir abhängig von historischen Erfahrungen oder haben wir es immer falsch verstanden, die Theologie, und in Wirklichkeit will sie uns immer schon etwas sagen. Kurzum, was vielleicht deutlich geworden ist, der Erste Weltkrieg war für diese Generation nach dem Krieg vor allem eine Zeit, in der Erfahrungen, die man gemacht hatte, eigentlich nichts mehr galten. Die Jüngeren, es gab einen massiven, zwischen den Generationen ein Abbruch. Man ließ sich nichts mehr von den Eltern sagen, und das hat sich ja nach dem Zweiten Weltkrieg im Grunde genommen nochmal wiederholt. Und damit komme ich nun zum Ende. Man könnte diesen Umbruch dieser Wissenssysteme nun an vielen Beispielen zeigen. Das kann ich hier nicht tun. In der Kunst etwa, wo der Schein des schönen Lebens zerstört wurde und Maler wie Georges Gros etwa auftraten, weil sie meinten, die Wahrheit der Gesellschaft lasse sich nur in einer ganz anderen Ästhetik darstellen. Das wäre ein weiteres Beispiel, aber es gibt andere. Nun, worauf läuft das hinaus? Ich denke, es ist für uns außerordentlich schwierig geworden, sozusagen eine lineare Geschichte dieses Jahrhunderts zu schreiben. Es ist ja nicht nur so, dass dass dann sozusagen die Moderne danach eingesetzt hätte, sondern gerade die Lehren, die man daraus zog, die neuen Erkenntnisse, ja, die sind zum Teil dann im Dritten Reich wieder gewissermaßen baden gegangen, also wieder diskreditiert worden, sozusagen eine doppelte Brechung in unserem Denken. Darum den Ersten Weltkrieg als Durchbruch der Moderne zu feiern, wie das heute öfters geschieht, besteht meines Erachtens kein Anlass. Vielmehr steht er für mich für das Erschrecken des Menschen vor sich selbst, vor seinen Möglichkeiten und auch seinen zerstörerischen Fähigkeiten. Es gab sicher modernere Kriege, aber keinen, der dieses Erschrecken klarer zum Ausdruck gebracht hat. Es ist gerade diese Janusköpfigkeit, seine noch teilweise Verwurzelung in der Kriegführung des 19. Jahrhunderts, die zeigt, wie groß der Umbruch war. Der Erste Weltkrieg zerstörte nicht nur politische Systeme und Gesellschaftsformen, sondern auch ganze Wissenssysteme, ja im Kern sogar die Einheit aller Weltentwürfe überhaupt. Hinter dieser Erfahrung des Ersten Weltkrieges, denke ich, können wir bis heute nicht mehr zurück. Schönen Dank.
Sie hörten zur Debatte Dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.